2.
Wissenschaft, Deres 2.
Neue Erkenntnisse, warum Frauen im Wissenschaftsbetrieb untervertreten sind. Mitschuld sind die Vorurteile der Männer und Frauen in den Auswahlgremien. Ärger, Freude, Frust und Wut, wie allzu menschliche Gefühle Forschenden manchmal den Blick trüben. Und Endometriose, Menstruationsbeschwerden, weil Schleimhautzellen in den Bauchraum wandern. Eine weiterum verkannte, sehr schmerzhafte Frauenkrankheit. Das sind die Themen dieser Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Noch immer sind Frauen in der Forschung untervertreten, insbesondere auf Professorenstufe. In den naturwissenschaftlichen Disziplinen bilden auch weiter unten auf der Karriereleiter die Männer die Mehrheit. In der Diskussion dieses Umstandes taucht häufig als Grund auf, eine Forschungskarriere sei heute nach wie vor zu wenig vereinbar mit der Gründung einer Familie, was die Frauen stärker treffe als die Männer. Und überhaupt, das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern werde bei Mädchen und jungen Frauen zu wenig gefördert. Das ist alles vielleicht nicht falsch, aber benennt jedenfalls nur ein Teil der Ursachen. Eine neue Studie im Fachmagazin PNAS zeigt nun einen weiteren wichtigen Grund dafür, dass es Frauen immer noch schwer haben an der Alma Mater. Pascal Bieber.
Ja, und zwar scheinen immer noch subtile Vorurteile gegenüber Frauen, sowohl bei Professoren wie bei Professorinnen, eine wichtige Rolle zu spielen. Herausgefunden haben das die Autorinnen und Autoren der Studie, indem sie über 100 Forschenden in Führungspositionen an repräsentativen US-Universitäten in den Fächern Biologie, Chemie und Physik die angebliche Bewerbung für den Posten eines Laborchefs unterbreiteten, eines Studenten bzw. einer Studentin. Die Bewerbungsunterlagen waren alle identisch, nur stand in der Hälfte der Fälle John auf dem Bewerbungsdossier, in der anderen Hälfte Jennifer.
Die Professorinnen und Professoren glaubten also, ein echtes Bewerbungsdossier vor sich zu haben. Und wie reagierten sie?
Nun, sie wurden um eine Einschätzung gebeten. Wie kompetent schätzten sie die Bewerber ein? Würden sie sie anstellen? Und wie viel Lohn würden sie ihnen anbieten? Resultat: Sowohl Professoren wie Professorinnen schätzten Jennifer im Schnitt als weniger kompetent ein, würden sie weniger oft anstellen als John und wenn, einen tieferen Lohn bezahlen. Das notabene bei exakt denselben Bewerbungsunterlagen. Beim Lohn betrug der Unterschied im Schnitt fast $4,000 im Jahr.
Sowohl Männer wie Frauen in universitären Führungspositionen scheinen also tief verankerte Vorurteile zu haben gegenüber Frauen in der Wissenschaft, auch wenn sie sich dessen sehr wahrscheinlich nicht bewusst waren, Pascal Bieber.
Genau, denn im Schnitt wurden die Jennifers sogar als sympathischer eingeschätzt als die Johns. Aber eben als weniger kompetent. Und genau das gab dann auch den Ausschlag, sich eher gegen eine Anstellung auszusprechen. Dass tatsächlich subtile Vorurteile die Ursache sind, maßen die Forscher mit einem entsprechenden Fragebogen. Jene Professorinnen und Professoren, die zum Beispiel fanden, in den Medien werde zu viel über die schlechte Stellung der Frau in der Gesellschaft lamentiert, stellten dann prompt lieber Johns als Jennifers ein.
Dass also Studentinnen nicht weiter hinaufklettern auf der wissenschaftlichen Karriereleiter, könnte also maßgeblich darauf zurückzuführen sein, dass sie nicht gefördert und nachgezogen werden, weder von weiblichen noch von männlichen Vorgesetzten.
Ja, das scheint ein unterschätztes Problem zu sein, auch wenn die Resultate vorerst nur für die USA gelten. Es dürfte sich aber im deutschsprachigen Raum nicht ganz anders verhalten.
Und was schlagen die Autorinnen und Autoren in der PNAS denn vor?
Einmal Forschende in Führungsfunktionen überhaupt mal aufklären darüber, wie stark sich auch ganz subtile Vorurteile auswirken können. Dann junge Forscherinnen schulen, solche subtile Diskriminierung zu erkennen und sich dann eben auch dagegen zu wehren, aber vor allem objektivere Auswahlkriterien anwenden für die Personalauswahl. Zugegebenermaßen nicht ganz einfache Lösungen. Vielleicht gibt auch nur schon diese Studie den einen oder anderen Forschenden zu denken.
Besten Dank, Pascal Bieber. Das mit der Objektivität ist offensichtlich keine einfache Sache, sei es bei akademischen Personalentscheiden, sei es in der Forschung selber. Gefühle haben eigentlich in der Forschung nichts zu suchen. Objektivität und Rationalität sind oberste Gebote. Und doch, Forschung ist oft eine hochemotionale Angelegenheit, denn sie wird von Menschen gemacht. Ärger, Freude, Frust und Wut haben die Forscher immer mal wieder ebenso im Griff wie alle anderen, wie Sie und mich manchmal auch, oder? Ein schweizerisch-deutsches Projekt will nun die Gefühle von Forschenden genauer unter die Lupe nehmen. Odette Frey stellt das Projekt vor.
Auf den Straßen der indonesischen Stadt Yogyakarta leben viele Menschen am Rande der Gesellschaft. Sie sind krank, oft HIV-positiv und meist sterben sie jung. Der Ethnologe Thomas Stodulka von der Freien Universität Berlin erforscht diese Menschen seit vielen Jahren. Dadurch würden sie ihm sehr nahe stehen.
Ich würde hier nicht von Forschungsobjekten sprechen, sondern ich spreche dezidiert von Freunden, weil es gerade in der Ethnologie auch so ist, dass man eigentlich fast über mehrere Jahre dann mit denselben Menschen zusammenleben kann, dann werden die automatisch zu Freunden, ja, und nicht nur Schlüsselinformanten.
Dass der Ethnologe kein distanzierter Beobachter ist, sondern ein Teil des Gefüges, das er untersucht, dieses Bewusstsein gäbe es in seinem Fach zwar schon lange, sagt Thomas Stodulka. Doch systematisch untersucht, welche Rolle die Gefühle der Forscher spielen, das habe man bisher noch nicht. Freude, Frust, Ekel, der Alltag eines Ethnologen kann einer Gefühlsachterbahn gleichkommen. Ähnliches gilt für die Affenforschung. Auch Affen können ihre Erforscher emotional so stark berühren, dass diese um ihre Objektivität bangen, sagt Katja Liebal, ebenfalls von der FU Berlin, die am Projekt mitarbeitet.
Ich erinnere mich an mein erstes Beobachtungsprojekt, das war im Zoo Zürich. Dort gibt es immer noch in Orang-Utan die Lea, die von Menschen aufgezogen wurde und deswegen den Kontakt zu Menschen auch sucht. Und sie saß mir eines Tages direkt gegenüber und hat mir direkt ins Gesicht geschaut, was Affen eigentlich sonst eher nicht machen. Und ich habe dann nur gedacht, oh je, wo sind denn die Unterschiede, die ich eigentlich finden will?
Die emotionale Nähe zu den Orang-Utans beschäftigt Katja Liebal auch in einem aktuellen Projekt, ebenfalls in Indonesien. Dort erforscht sie, ob die Affen Mitgefühl mit Artgenossen zeigen. Die anfänglichen Beobachtungen waren positiv. Tatsächlich schienen die ersten drei Orang-Utans, die Katja Liebal untersuchte, zur Empathie fähig. Doch als die Forscherin ihre Beobachtungen ausdehnte und viele andere Orang-Utans mit einschloss, fand sie nur einen einzigen weiteren Affen, der ebenfalls ein mitfühlendes Verhalten an den Tag legte. Die allermeisten blieben völlig herzlos. Das habe sie sehr enttäuscht, sagt Katja Liebal.
Ich möchte unglaublich gern beweisen, dass Affen aus Mitgefühl anderen Affen helfen. Und wir finden eben einen winzigen Effekt. Und die Frage ist, ist der groß genug, um sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ja, die Orang-Utans machen das.
Ihre eigene Gefühlswelt aus der Interpretation der Daten komplett herauszuhalten, sei schwierig. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen haben Liebal und Stodulka ein zweiteiliges Vorgehen entworfen, wie sie die Gefühle im Forscheralltag untersuchen wollen.
Erstmal der Versuch, die Emotionen während der Datenaufnahme, also im Feld, zu kategorisieren.
Das soll geschehen, indem Liebal und Stodulka 40 oder mehr Forscher bitten, bei ihrer Feldarbeit täglich ein Gefühlstagebuch zu führen.
Und dann der nächste Schritt ist eben zu schauen, wie diese unterschiedlichen emotionalen Zustände dann das wissenschaftliche Arbeiten vielleicht eben beeinflussen.
Die These der Forscher lautet, es ist nicht gleichgültig, welche Gefühle ein Forscher bei seiner Arbeit beschäftigen, sondern sie beeinflussen, wie er Daten erhebt und später interpretiert, wenn er seine Berichte schreibt. Für das Forschungsprojekt arbeiten Stodulka und Liebal mit dem Germanisten Oliver Lubrich von der Universität Bern zusammen. Mit literaturwissenschaftlichen Analysen will Lubrich verborgene Emotionen in wissenschaftlichen Texten aufspüren. Ihn beschäftigt die Frage,
wie kann man überhaupt Texten Emotionen ablesen, also nicht nur solche, die thematisiert werden, sondern auch solche, die möglicherweise unbewusst symptomatisiert werden. Also auch das scheint mir eine Frage zu sein, die jetzt aus Sicht der Literaturwissenschaft hier eine Rolle spielen kann.
Oliver Lubal arbeitet unter anderem mit historischen Texten von Feldforschern, etwa Charles Darwin oder Alexander von Humboldt. Die Forscher hoffen, mit diesem interdisziplinären Ansatz eine Art Gefühlskurve in einem Feldforschungsprojekt zu finden.
Also ähnlich wie es diese salopp gesagt Überlegungen gibt, dass man bei Skiurlauben am so und so vielten Tag am häufigsten unfallanfällig ist, quasi weil dann die Konzentration nachlässt etc., wäre doch die Frage, ob Ethnologen bei ihrer Feldforschung stärker noch in Rechnung stellen könnten, dass sie sozusagen regelmäßig bestimmte Dispositionen haben.
Dispositionen, die vielleicht von Anfangseuphorie über Frustration bis Schlusspanik reichen. Ob diese Dispositionen regelmäßig auftreten und ob sie tatsächlich so stark sind, dass sie sich in den Forschungsresultaten niederschlagen, das wissen die drei Wissenschaftler noch nicht. Doch ihre Vermutung ist, dass genau das der Fall ist. Ein Ziel des Projekts, das in rund 3 Jahren abgeschlossen sein wird, ist es auch, einen Leitfaden für junge Feldforscher und Forscherinnen zu entwickeln. Thomas Stodulka.
Gerade bei Nachwuchswissenschaftlern aus unterschiedlichsten Disziplinen, die sich erstmal mit dem kulturell anderen konfrontiert sehen, ist gerade dieser Wunsch nach einer Anleitung sehr, sehr groß. Das geht bei Bachelorstudenten los, bis hin natürlich auch zu Doktoranden, die über Jahre eigentlich damit beschäftigt sind, das kulturell andere zu verstehen oder damit eben auch teilweise manchmal völlig überfordert sind und die eigenen Emotionen gar nicht mehr in den Griff bekommen. Das heißt eben Therapie in Anspruch nehmen müssen und da versuchen wir so einen nicht unwichtigen Beitrag zu leisten.
Der Start jedenfalls ist geglückt. Die Deutsche Volkswagen Stiftung hat das Projekt kürzlich mit einer 750.000 Euro ausgestattet. Nun kann geforscht werden.
Odette Frey über Gefühlsforschung unter Forschenden. Und nun zu einigen Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Eine französische Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Gentech-Mais hat Anfang Woche für internationale Aufregung gesorgt. Christian Heuss.
Die französische Arbeitsgruppe verfütterte in einer Langzeitstudie über 24 Monate hinweg Mais an insgesamt 200 Ratten. Eine Gruppe wurde mit unbehandeltem Gentech-Mais der kommerziell eingesetzten Sorte NK605 gefüttert. In einer zweiten Gruppe war dieser Mais zusätzlich mit dem Herbizid Roundup behandelt worden und eine dritte Kontrollgruppe erhielt die konventionelle Maissorte, die ebenfalls mit diesem Herbizid behandelt wurde.
Und die Forscher stellten nun deutliche Effekte auf jene Ratten fest, die vom Herbizid behandelten Gentech-Mais gegessen haben.
17 Monate nach Beginn der Untersuchung seien von den mit dem Herbizid und Gentech-Mais gefütterten Ratten 5-mal mehr Tiere tot gewesen als in der Vergleichsgruppe mit konventionellem Mais. Auch die Verfütterung von Herbizid unbehandeltem Gentech-Mais hat zu einer Erhöhung an Krebserkrankungen geführt. Weibchen erkrankten an Brustkrebs, die Männchen an Haut- oder Nierentumor. Die Forscher spekulieren über Direkteffekte des Herbizids, aber auch der Herbizidresistenz Genprodukte dieser Pflanze auf die hormonellen Prozesse in den betroffenen Ratten. Aufgrund dieser Daten müsse der Zulassungsprozess nun von gentechnisch veränderten Pflanzen und den damit eingesetzten Herbiziden überdacht werden. Das fordern die Forscher in der für Toxikologiefragen renommierten Zeitschrift Food and Chemical Toxicology.
Aber sofort ist ja auch vehemente Kritik laut geworden an dieser Studie.
Unter Experten ist ein Streit darüber ausgebrochen, ob aus den publizierten Daten tatsächlich diese Schlussfolgerungen gezogen werden dürfen. Die Schlussfolgerung nämlich, dass dieser Gentech-Mais und das eingesetzte Pestizid Krebs erzeuge. Die verwendeten statistischen Analysen seien zu schwach und für Aussagen dieser Tragweite ungenügend. Und es gäbe methodische Mängel, den Experimenten fehlten die notwendigen Kontrollen. Zudem gäbe es bereits Langzeitstudien, die nie solche Effekte gezeigt hätten. Mit Sicherheit dürfte über diese Studie und ihre Aussagekraft auch in nächster Zukunft intensivst gestritten werden.
Gestritten wird auch intensiv über das Projekt Blue Brain an der ETH in Lausanne. Mit Blue Brain wollen Hirnforscher in Zukunft das menschliche Hirn simulieren und haben dafür bei der Europäischen Union 1 Milliarde Euro beantragt.
Obwohl das Team um den Hirnforscher Henry Markram seit bald 10 Jahren an diesem Rattenhirn-Simulationsprojekt arbeitet, sind bisher keine namhaften wissenschaftlichen Publikationen erschienen. Unter Hirnforschern steht das Blue Brain-Projekt daher auf dünnem wissenschaftlichem Eis. Nun ist am Montag eine Studie in der Zeitschrift PNAS erschienen, die zum ersten Mal Simulationsdaten mit dem Blue Brain Computer zeigt. Die Simulation könne die Verknüpfung von Nervenzellen im Rattengehirn zu 75% voraussagen, ließ in internationalen Medienkommuniqués die ETH Lausanne verlauten. Das sei ein Durchbruch und zeige, dass der Blue Brain Ansatz funktioniere.
Auch bei dieser Publikation meldeten sich sehr rasch Kritiker und die waren wenig davon beeindruckt von diesem Paper.
Die Kritiker monieren, die Studie zeige nicht mehr, als was bisherige einfache Simulationen in Personal Computers gezeigt hätten. Dazu brauche es keinen Supercomputer. Aus den publizierten Daten könne keineswegs geschlossen werden, dass mit diesem Ansatz je ein Gehirn, sei es Ratte oder Mensch, werde simuliert werden können.
Weniger um Simulation als um handfestes Eis in der Arktis geht es in Ihrer nächsten Meldung, Christian Heuss.
Noch nie seit Beginn der Satellitenmessungen 1973 sei das Meereis im Norden so stark geschrumpft wie in diesen Tagen. Zugespitzt habe sich die Situation in den letzten 10 Jahren, das schreiben die Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Im Sommer taue mittlerweile mehr Eis jedes Jahr ab, als im Winter wieder hinzukomme. Das System, das Eissystem, sei am Kollabieren.
Bereits früher gab es wärmere und damit eisärmere Zeiten. Die Daten zeigen nun aber, dass sich der Eisrückgang in der Arktis beschleunigt hat.
Und diese Arktisschmelze werde wiederum die Klimaerwärmung weiter beschleunigen. Denn wo bislang Meereis war, das die Sonnenstrahlen reflektiert hat, nimmt nun der Ozean weiter Wärme auf. Und dieses erwärmte Meer wiederum wärme später auch wieder die Atmosphäre auf. Ein Dominoeffekt also. Einige Forscher rechnen gar damit, dass die Arktis bis 2016 komplett eisfrei sein werde.
Unerträgliche Schmerzen, Krämpfe und Übelkeit. Und dies wiederkehrend Monat für Monat. Jede fünfte Frau im gebärfähigen Alter leidet unter extremen Menstruationsbeschwerden, weil Schleimhautzellen aus der Gebärmutter in den Bauchraum wandern. Endometriose heißt diese chronische Krankheit, die neben Schmerzen auch Unfruchtbarkeit verursachen kann. Trotzdem wird die Krankheit noch häufig verkannt, denn selbst heftigste Menstruationsbeschwerden gelten in den meisten Kulturen als naturgegebenes Übel, das die Betroffenen auszuhalten haben. Eine schweizerisch-indonesische Expertengruppe will dies jetzt ändern. Katharina Boxler berichtet.
12.000 Kilometer Luftlinie und große kulturelle Unterschiede trennen die indonesischen Frauenärzte und Ärztinnen von ihren Schweizer Kollegen. Doch in ihrem Alltag kämpfen die Endometriose-Experten hier wie dort mit demselben Problem. Chronische Frauenkrankheiten, und seien sie noch so einschneidend, finden in der Öffentlichkeit kaum Beachtung. Michael Müller, Chefarzt der Gynäkologie am Inselspital Bern und Mitglied der indonesisch-schweizerischen Kollaboration.
Das ist das Hauptproblem. Wenn das die Prostata betreffen würde und so starke Schmerzen verursachen würde, glaube ich, dann wäre diese Krankheit auch viel bekannter.
Endometriose ist eine meist fortschreitende Krankheit, in deren Verlauf sich Gebärmutterschleimhaut, Endometrium, außerhalb der Gebärmutter ansiedelt, meist im Unterbauch. In den Eierstöcken zum Beispiel oder am Bauchfell, an Darm oder Blase. Diese Schleimhaut reagiert auf die Hormone während des Monatszyklus. Sie wächst und blutet, aber an falscher Stelle. Und das verursacht in der Regel massive Schmerzen. Oft schon in sehr jungen Jahren, sagt Andreas Günthert, Gynäkologe am Berner Inselspital und Initiator der schweizerisch-indonesischen Arbeitsgruppe. Andreas Günthert arbeitet seit dem schweren Tsunami im Jahr 2004 regelmäßig in Indonesien, wo Endometriose stark verbreitet ist.
Eine Menstruationsblutung, die eine junge Frau oder eine heranwachsende Frau vom normalen Alltag abhält, das ist nicht normal. Das muss man schon genauer anschauen, was da die Ursache sein könnte. Also 2-3 Jahre schwerste Menstruationsbeschwerden in der Pubertät durchzustehen, das ist nicht normal. Das hat die Natur so nicht vorgesehen.
Trotzdem arrangieren sich die meisten der betroffenen Frauen mit ihrem Leiden. Schmerzen scheinen zur Menstruation zu gehören. Man spricht nicht darüber und geht erst zum Arzt, wenn die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind oder die Fehltage am Arbeitsplatz zu viel werden. Das trifft auf die Frauen in der Schweiz genauso zu wie auf ihre Leidensgenossinnen in Indonesien. Ita Fausa Hanum, Gynäkologin am Gajah Mada Universitätsspital in Yogyakarta.
A woman, I will come to the gynecologist or doctors when it is very severe, very severe.
Endometriose gilt auch heute noch als Privatangelegenheit. Das mache es unter anderem auch schwierig, an Forschungsgelder heranzukommen, sagt Michael Müller vom Berner Inselspital. Entsprechend groß seien deshalb die Wissenslücken. Obwohl schätzungsweise 15-20% der Frauen zwischen 15 und 45 Jahren unter der chronischen Erkrankung leiden.
Daten haben wir jetzt immer mehr. Was man leider noch hat, ist ein Mangel an Kenntnisse der Entstehungsmechanismen. Und leider wissen wir eben heute noch nicht, bei welchen Frauen die Endometriose dann wirklich immer fortschreitet und bei welchen Frauen die Endometriose stabil ist oder möglicherweise zum Teil sogar abnimmt.
Solchen Fragen möchten die 2 Dutzend Gynäkologinnen und Gynäkologen des Schweizerisch-Indonesischen Netzwerks, die sich in den vergangenen Tagen in Bern ausgetauscht haben, nachgehen. In einer langfristig ausgerichteten Zusammenarbeit wollen sie, unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds und Geldgebern aus der Medizinalbranche, Daten sammeln und auswerten, um Entstehung und Verlauf der Endometriose besser zu verstehen.
Genau, das ist auch die Idee der gesamten Zusammenarbeit, dass je mehr Daten wir haben, je mehr Fälle wir haben, je aussagekräftiger dann die Untersuchungen. Und wenn wir jetzt eben unsere Daten poolen, haben wir eine viel größere Aussagekraft.
Warum es Schleimhautzellen gelingt, auch außerhalb der Gebärmutter zu überleben, ist unklar. Genetische Faktoren zählen ebenso zu den vermuteten Risiken wie Umweltschadstoffe, etwa das hochgiftige Dioxin. Ständige Entzündungen sind die Folge. Entzündungen, die nicht nur Schmerzen bereiten, sondern auch die Fruchtbarkeit der betroffenen Frauen extrem einschränken können. Die biochemischen Entzündungsstoffe, die der Körper ausschüttet, beeinträchtigen die Eireifung, den Eisprung und die Befruchtung der Eizelle negativ. In Indonesien ist es meistens der unerfüllte Kinderwunsch, der eine Frau dazu bewegt, einen Arzt aufzusuchen. Itta Fausa Hanum, Gynäkologin am Gajah Mada Universitätsspital in Yogyakarta.
Why endometriosis patient will come to the gynecologist? I think most of them will come because of the infertility.
Etwa die Hälfte aller unfruchtbaren Frauen leiden an einer Endometriose. In einem traditionellen und größtenteils muslimischen Land wie Indonesien ist Kinderlosigkeit oft ein besonders belastendes Schicksal. Eines, das nicht sein müsste. Denn gelingt es, die Endometrioseherde zu entfernen, kehrt die Fruchtbarkeit oft zurück. Dabei kommen Hormonbehandlungen zum Zug, um die Endometrioseherde auszuhungern. Die erste Wahl aber ist die sogenannte Laparoskopie. Eine minimalinvasive Methode, bei der die Operierenden ein spezielles Endoskop, das mit Videokamera und Licht ausgestattet ist, in den Bauchraum einführen. Dieses Laparoskop ist auch zentral bei der Diagnose. Eine Endometriose kann nur mit einer Bauchspiegelung entdeckt werden. Die indonesischen Ärzte haben in Bern diese Woche deshalb auch intensiv mit dieser Technik geübt. Unter ihnen auch Sofal Widat, Gynäkologe vom Universitätsspital Gajah Mada in Yogyakarta. In Indonesien, wo es an solch teuren Geräten mangle, würden viele Endometriosefälle erst sehr spät diagnostiziert. Umso wichtiger sei es, sich mit dieser modernen Technik vertraut zu machen.
In Indonesia, laparoscopic surgery equipment is still lack because it's quite expensive. So it's important for us to know and also to master it.
In Indonesien wächst allmählich eine stabile Mittelschicht heran, deren Ansprüche an die medizinische Behandlung steigen. Der Druck auf Kliniken und Ärzte nimmt zu, berechtigterweise. Denn Endometriose steht möglicherweise auch mit der Entstehung von Eierstockkrebs in Zusammenhang. In Indonesien tritt dieser Krebs nicht nur häufiger, sondern auch bei deutlich jüngeren Patientinnen auf als in der Schweiz. Warum, ist unklar. Die indonesischen Ärzte wollen das in Bern Gelernte deshalb an möglichst viele Berufskollegen weitergeben. In Indonesien, wo 240 Millionen Menschen leben, beherrschten nur etwa 300 der insgesamt 2000 Gynäkologen die Laparoskopie, sagt Sofal Widat vom Gajah Mada Universitätsspital in Yogyakarta.
We have about 2000 gynecologists in Indonesia, but only 300 doctors can do laparoscopic surgery.
Heute, wo auch in Indonesien immer mehr junge Frauen berufstätig sind, wird Endometriose auch zunehmend zu einem wirtschaftlichen Problem. Die Arbeitsausfälle kosten Geld, viel Geld. In Europa haben Endometriose-Experten, auch jene aus Bern, kürzlich den Arbeitsverlust wegen Endometriose in harte Währung umgerechnet. Allein im EU-Raum dürfte diese mit 30 Milliarden Euro pro Jahr zu Buch schlagen. Ein starkes Argument, um Endometriose nicht länger als Privatangelegenheit zu verstehen, sondern als eine ernstzunehmende Krankheit von öffentlichem Interesse.
Endometriose, eine verkannte Frauenkrankheit in der Schweiz und anderswo. Das war ein Bericht von Katharina Boxler. Soweit Wissenschaft DRS2 für den Moment. Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe zur selben Zeit auf demselben Kanal, heute in einer Woche. Redaktion Pascal Bieber, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.